Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Hackathon, das ist ein Kunstwort aus Hacking und Marathon. Und bei solch einem Hackathon arbeiten über kurzen Zeitraum, meist 1 bis 2 Tage, verschiedene Teams an konkreten Aufgabenstellungen und sie programmieren Lösungen oder bauen Hardware-Prototypen. Es gibt sie mittlerweile massenhaft und nur wenige dieser Hackathons erregen öffentlich Aufmerksamkeit. Ganz anders war das mit einem Hackathon, der am vergangenen Wochenende stattfand. Unter dem Hashtag Wir vs. Virus oder Wir vs. Virus wurden Ideen und Lösungen verwirklicht, die uns allen das Leben in Zeiten von Corona erleichtern sollen. Ja, mehr oder weniger. Mein Kollege Jan Rehm hat den Hackathon über die vergangenen Tage beobachtet. Jan, was macht denn diesen Hackathon so besonders?
Das sind gleich mehrere Aspekte. Erstmal, weil dieser Hackathon eigentlich eine spontane Idee einiger weniger. Innerhalb von gerade einmal ein paar Tagen wurde die Idee zu einer dezentralen Veranstaltung mit ziemlich großem Ausmaß und offizieller Unterstützung der Bundesregierung. Es meldeten sich fast 43.000 Menschen, um mitzumachen. Teilgenommen haben letztendlich rund 27.000 in 1.500 Projekten am vergangenen Samstag und Sonntag. Eine weitere Besonderheit war die Art der Zusammenarbeit, denn eigentlich sind bei so einem Hackathon eigentlich die Teilnehmer in Gruppen örtlich beisammen. Bei Wir vs. Virus kamen Menschen zusammen, die sich oftmals noch nie getroffen hatten und arbeiteten über Internet und Telefon zusammen. Also eine ganz besondere Herausforderung, um alle zusammenzubringen, aber was den Berichten nach doch irgendwie geklappt hat. Die Ideen, die umgesetzt werden sollten, die kamen von den Teilnehmern zum Teil, aber auch aus der Zivilgesellschaft, aus den Ministerien, aus den Verwaltungen aller Ebenen und vielen, vielen mehr und sogar aus dem Kanzleramt.
Ja, und aus der ungeheuren Vielzahl der Projekte haben wir uns eines beispielhaft herausgepickt. Julia Schützer arbeitet im echten Leben beim Think Tank Stiftung Neue Verantwortung im Bereich IT-Sicherheit und sie hat mit uns über ihr Hackathon-Projekt gesprochen, wie es begann und was herauskam.
Ich habe über den Hackathon erfahren über Twitter, 48 Stunden Hacken, Wir vs. Virus und fand es super spannend, hatte am Wochenende noch nichts vor und habe mich dann durchgeklickt. Auf einer Seite wurden alle Herausforderungen und Projekte aufgelistet und dann einfach durch Suche IT-Sicherheit, Cybersicherheit, was halt mein Lieblingsthema ist, habe ich dann ein Projekt gefunden, was genau darauf abzielte. Virus fördert Viren, IT-Sicherheit im Homeoffice. Also in der Projektbeschreibung war dann schon die Idee, dass man eine Art Checkliste hat fürs Homeoffice. Da gibt es halt auch IT-Sicherheitsrisiken, die man nicht mitbedenkt. Und auch gerade jetzt Cyberkriminelle nutzen die Situation halt aus und dass man da einfach eine kurze Checkliste hat und die am besten interaktiv ist, so ein bisschen spielerisch. Jeder hat so ein bisschen was beigetragen. Also ich habe hauptsächlich einfach mit Informationen gesammelt, die es schon gibt vom BSI oder vom Cyber Security Cluster Bonn. Wir haben quasi das Ganze in ein interaktives Format gekippt und halt auch die Anleitungen und Erklärungen noch dazu geschrieben, sodass halt alles an einem Ort ist. Es gibt jetzt quasi eine Checkliste, die ist auch online, Virus fördert Viren, wo man einmal durch 10 Maßnahmen geleitet wird, ob man die gemacht hat im Homeoffice, die halt IT-Sicherheit im Homeoffice fördern würden. Und da gibt es quasi eine kleine Beschreibung von wegen, ob man Passwörter nutzt, die guten Kriterien entsprechen. Und wenn man das nicht macht, dann gibt es eine Anleitung, also weiterführende Links, wie man das halt machen kann.
Ja, das war eines von rund 1.500 Projekten, die am vergangenen Wochenende tausende Menschen in Deutschland mobilisiert haben. Nur eines, wie gesagt, und worum es bei den anderen ging und wie es mit den Projekten dann weitergehen soll, das hören Sie jetzt.
Gerade einmal 48 Stunden hatten die Teilnehmer Zeit, um Lösungen auch für teils sehr komplexe Herausforderungen zu finden. Insgesamt war das Themenspektrum des Hackathons Wir vs. Virus sehr groß, findet die für IT zuständige Staatsministerin im Kanzleramt Dorothee Bär.
Da gab es so Herausforderungen wie Krankenhausressourcen sicherstellen, die Erfassung und Übermittlung auch von Neuinfektionen. Dann natürlich, was jetzt ganz aktuell ist, auch Verteilung von Lebensmitteln, Hilfe bei der Ernte, psychische Gesundheit auch in Zeiten der Isolation, weil wir ja ganz bewusst auch aufgerufen haben, dass sich da nicht nur Coder, nicht nur Programmierer melden, sondern dass jeder mitmachen kann.
Mitgemacht haben Zehntausende. Rund 1.500 Projekte wurden angepackt. Da stellt sich die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, mit so bunt zusammengewürfelten Teams so viele Probleme auf einmal lösen zu wollen. Es kann sich lohnen, erklärt Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs.
Bei einer solchen Vielzahl an Projekten ist natürlich nicht davon auszugehen, dass jedes dieser Projekte über den Status einer Idee oder eines Prototypen hinauswächst. Und das ist aber auch überhaupt nicht das Ziel einer solchen Veranstaltung. Die Idee eines Hackathons ist natürlich, dass viele Sachen schnell probiert werden und am Ende einige wenige hoffentlich weiterentwickelt werden, wo sich dann auch die vorhandenen und vielleicht auch die frei gewordenen Ressourcen wieder bündeln, sodass am Ende 1, 2, 10 oder 100 Projekte übrig bleiben.
Digitale Anwendungen und Apps können also bei der Bekämpfung des neuartigen Coronavirus Hilfe leisten und Orientierung geben. Doch so warnt die Initiative Deutschland sicher im Netz, schon jetzt gäbe es einige Apps, die zwar vorgeben, über das Coronavirus zu informieren, in Wirklichkeit aber bringen sie Falschmeldungen und Schadsoftware in Umlauf. Beim Hackathon hatten die Teilnehmer nur 2 Tage Zeit, um die Projekte umzusetzen. Einige davon, wie etwa die Informationsseite Virus gegen Virus, sind auch schon online und nutzbar. Doch blieb auch genügend Zeit, um Fehler erkennen und beheben zu können? Linus Neumann.
Bei so vielen Projekten gleichzeitig gibt es natürlich Schwierigkeiten in der Qualitätssicherung. Die gehen in beide Richtungen. Hier können jetzt Projekte unterschätzt werden, die einfach nicht genug Aufmerksamkeit generieren. Und hier können auch Projekte überschätzt werden, denen es gelungen ist, irgendwo genug Lippenstift dran zu schmieren. Natürlich kann das auch sein, dass hier aufgrund von Schnelligkeit irgendwo Dinge mit einer heißen Nadel gestrickt wurden, die dann eventuell Sicherheitsprobleme aufweisen oder zu sonst oder Fehlinformationen oder ähnliches. All das sind Risiken, die es natürlich gibt, aber für die gibt es auch eine Lösung, nämlich dann, wenn jetzt die Projekte, die jetzt hier als Sternchen aus dieser Veranstaltung herauskommen, nun auch dem kritischen Blick der restlichen Entwickler-Community und der Öffentlichkeit preisgegeben werden. Insofern halte ich das für einerseits ein Risiko, aber keines, das hier nicht beachtet werden würde.
Der Branchenverband Bitkom sieht im Hackathon eine Chance, Menschen zusammenzubringen, die ganz konkret helfen können und wollen, und zwar digital. Ähnlich sieht das auch Teilnehmerin Julia Schütze von der Stiftung Neue Verantwortung.
Was mich halt freut, ist einfach, dass es in so einer Situation geklappt hat, wirklich mit den Herausforderungen rauszugehen, die Zivilgesellschaft einzubinden. Und das sollte man halt einfach viel öfter noch machen. Es gibt so viele Herausforderungen, die eigentlich uns auch außerhalb von Krisensituationen beschäftigen, wo die Zivilgesellschaft sehr viel Expertise und Erfahrung hat. Und ich hoffe, dass es sozusagen ein Startschuss war für mehr Beteiligung der Zivilgesellschaft generell.
Die Zukunft der erfolgreich beendeten Projekte sieht sehr unterschiedlich aus. Einige sind bereits aktiv, vor allem Informationsangebote. Andere, wie zum Beispiel Apps, technische Umsetzungen oder 3D-gedruckte Lösungen, müssen nun auf ihre Praxistauglichkeit hin evaluiert werden. Anfang kommender Woche werden die besten Umsetzungen von Ideen prämiert, auch wenn Dorothee Bär meint, jeder, der dabei war, könne sich auch als Sieger fühlen. Trotzdem, für die Umsetzung des einen oder anderen Projektes wird es mehr als ideelle Unterstützung brauchen.
Wir wollen es ja Montagabend in einem YouTube-Livestream verkünden. Und dann müssen wir eben schauen, wer braucht eine Finanzierung, ist schon eine Finanzierung da, ist es eine staatliche Finanzierung, ist es eine Finanzierung, die aus der Wirtschaft kommt oder auch von Stiftungen. Also da gibt's ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten und das soll tatsächlich auch sehr engmaschig und sehr niederschwellig nachverfolgt werden, damit die Projekte dann auch zum Laufen kommen können.
Dieser Hackathon ist also ein sehr prominentes Beispiel dafür, wie man Engagement in der Zivilgesellschaft auch zeigen kann. Jan, ist das eigentlich eine Ausnahme?
Nein, gar nicht, Manfred. Aktuell sprießen Projekte nur so aus dem Boden. Es vergeht fast kein Tag, an dem ich keine Mitteilung bekomme, dass es ein neues Projekt gibt, eine neue App, eine neue Website oder etwas 3D-gedrucktes. Die Ansätze dabei sind so vielfältig wie die zugrunde liegenden Probleme. Das reicht von Koordination von Nachbarschaftshilfe über Hilfe für lokale Geschäfte, über Apps, die helfen sollen bei der Frage, was tun bei Symptomen, bis hin zur Lösung für improvisierte Beatmungsgeräte, 3D-gedrucktes medizinisches Equipment und nicht zuletzt Do-it-yourself-Gesichtsschutzmasken. Sie sehen also, die Vielfalt ist riesig, das Engagement auch. Die Frage ist ein bisschen, wie lange kann der Elan aufrechterhalten werden?
Ist das jetzt eigentlich ein Phänomen, was sich nur in Deutschland so abzeichnet, oder ist es auch in anderen Ländern sichtbar?
Das Ganze ist gar kein deutsches Phänomen. Global gilt das Motto Hack the Pandemic. Also ich habe Berichte aus der ganzen Welt gelesen und gehört, wie Menschen Lösungen entwickeln, um die Pandemie zu bekämpfen und die derzeitige Situation gut zu überstehen. Da sind dann auch Ansätze dabei, um sozial trotz räumlicher Trennung zusammenzustehen oder auch möglichst einfach umsetzbare Lösungen für Homeschooling, also Schule daheim. Besonders aktiv, so mein Eindruck, ist die Maker-Szene, also jene Menschen, die Lösungen in Hardware umsetzen. Da gibt es sehr interessante Konzepte, angefangen mit der dezentralen Fertigung fehlender Ersatzteile für medizinisches Gerät, über den Bau von Adaptern, um Beatmungstechnik von beispielsweise Tauchern für die Beatmung von Patienten nutzen zu können, bis hin zur Entwicklung ganzer Beatmungsapparaturen.
Sind das eigentlich alles medizinische Laien, die da schrauben, programmieren und basteln? Und kann solch ein selbstgebautes Gerät wirklich ernsthaft eingesetzt werden?
Das ist eine spannende Frage zu Teil 1. In vielen Teams arbeiten Menschen mit Fachkenntnis mit, also beispielsweise Medizintechniker. Daher, da wird schon versucht, möglichst nah an der Praxis auch zu entwickeln. Ob das Gebaute auch eingesetzt werden kann, darüber gab es in den vergangenen Wochen einige Diskussionen, zum Beispiel um die Frage, ob auf den porösen Oberflächen von 3D-gedrucktem möglicherweise Keime sehr gut sich festsetzen. Ja, und dann steht die Frage im Raum, ob das Gerät das eigentlich helfen soll, nicht eher schadet. Aber angesichts dessen, dass nun auch größere Institutionen bei der individuellen Fertigung mitmachen, wie zum Beispiel das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR, das hat es gerade bekannt gegeben, deswegen gehe ich davon aus, dass solche anfänglichen Schwierigkeiten behoben werden oder schon behoben sind.
Der Medizinbereich ist ja nun einer, in dem sehr stark mit geschlossenen Lösungen, also auch mit geheim gehaltener Technologie gearbeitet wird und mit vielen Patenten. Wenn nun Ersatzteile gedruckt werden, werden da nicht auch Schutzrechte verletzt?
Das kann gut sein, das steht zu befürchten und dessen sind sich auch einige der Teilnehmer oder einige der Maker-Teams durchaus bewusst. Hier bleibt zu hoffen, dass die Schutzberechtigten angesichts der Lage nicht gegen solche Gruppen vorgehen werden. Bei den meisten Neuentwicklungen, die ich gesehen habe, da werden die Entwürfe und technischen Rezepte ohnehin freigeteilt, sind also Open Source.
Über Hackathons und die Maker-Szene in Zeiten der Corona-Pandemie, das war Jan Rehm. Dankeschön.